Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 3 der 62. Sure, der Sure Jum'ah. Und nun zur Übersetzung der Verse, aus denen hervorgeht, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der Letzte in der Reihe der göttlichen Gesandten, auch anderen späteren, die sich ihm damals noch nicht anschlossen, Rechtleitung war und ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preis Gott. Gott, den Herrn und Herrscher, der heilig, absolut rein und erhaben jeglicher Unvollkommenheit, allmächtig und allwissend ist. Er ist es, der aus der Mitte des Lesens und Schreibens Unkundiger einen Gesandten erwählte, damit dieser ihnen sein Gottes Wort vortrage und sie, die sich zuvor in offensichtlichem Irrtum befanden, läutere und sie das Buch und die Weisheit lehre. Dieser Gesandte ward auch der Prophet anderer, die sich ihm erst später anschlossen. Und er, Gott, ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastory.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Service-Namen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 11. Oktober 2022, gleich dem 19. März 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Leichtes Transportflugzeug Simurgh, eine Veränderung im Bereich Lufttransport der Armee. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Britischer Botschafter ins iranische Außenministerium einbestellt. Sacharova an Borrell. EU ist Ursache der Krise in der Ukraine. IAEA. Dritte Kaskade neuer Zentrifugen in Natanz hat mit Anreicherung begonnen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Britischer Botschafter ins iranische Außenministerium einbestellt. Nach der Ankündigung von Londons willkürlichen und unbegründeten Sanktionen gegen mehrere Verantwortungsträger und Einheiten einer Institution der Islamischen Republik Iran wurde Simon Shercliffe, der britische Botschafter in Teheran, ins iranische Außenministerium vorgeladen. Shercliffe wurde dabei Teherans heftiger Protest gegen die britischen Einmischungen in die inneren Angelegenheiten der Islamischen Republik Iran bekannt gegeben und die interventionistischen Aktionen dieses Landes wurden scharf verurteilt. Außerdem wurde der britische Botschafter darüber informiert, dass sich die Islamische Republik Iran das Recht vorbehalte, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Shercliffe sagte, er werde London die Angelegenheit unverzüglich melden. Dies ist das dritte Mal in den letzten drei Wochen, dass der britische Botschafter ins iranische Außenministerium einberufen wurde. Shercliffe wurde am 24. September 2022 nach den böswilligen Nachrichtenschöpfungen persischsprachiger Medien mit Sitz in London und am 5. Oktober nach dem Eingreifen der Behörden des Landes in Bezug auf die internen Entwicklungen Irans ins iranische Außenministerium einbestellt und ihm wurde der starke Protest Irans bezüglich dieser britischen Maßnahmen übermittelt. Die britische Regierung hat nach ihren jüngsten Interventionen in die aktuellen Unruhen in Iran am Montag die Moral- und Sicherheitspolizei sowie mehrere hochrangige iranische Sicherheits- und Politikverantwortliche auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Sacharova an Borrell. EU ist Ursache der Krise in der Ukraine. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums erinnerte den EU-Außenbeauftragten daran, dass Brüssel die gesamte Krise um die Ukraine mit eigenen Händen geschaffen habe. Joseph Borrell, der EU-Außenbeauftragte, sagte bei einem Treffen mit den EU-Botschaftern, dass die Menschen noch nicht verstanden hätten, dass Russland und China nicht mehr das sein werden, was sie für die Entwicklung der EU-Wirtschaft waren. Somit benötige diese eine ernsthafte Umstrukturierung. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa twitterte am Montag, Borrell hat vergessen hinzuzufügen, dass die EU all dies dank ihrer eigenen politischen Elite und einer großen Armee europäischer Bürokraten getan habe, die im Interesse der USA arbeiteten. Sacharow fügte diesen Äußerungen auch ein Foto von Catherine Ashton, der früheren Leiterin der europäischen Außenpolitik, hinzu und schrieb: Herr Borrell, prägen Sie sich das Foto Ihrer Vorgängerin ein, die sich während des verfassungswidrigen Putsches in der Ukraine unter direkter Intervention der Europäischen Union und der USA auf dem Platz amüsierte. Am 24. Februar 2022, nachdem Russland die Unabhängigkeit der Republiken Luhansk und Donetsk in der Ostukraine anerkannt hatte, entsandte Moskau Truppen in diese Region und kündigte den Beginn von besonderen Militäroperationen in der Ukraine an. Russland hat als Ziel dieser Operation die Entnazifizierung und Entwaffnung der Ukraine angegeben, um seine Sicherheitsbedenken auszuräumen und auf die Hilfegesuche von Luhansk und Donetsk reagiert. Außerdem erklärte Moskau, nicht die Annexion der Ukraine zu beabsichtigen. IAEA. Dritte Kaskade neuer Zentrifugen in Natanz hat mit Anreicherung begonnen. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA gab in einem Bericht bekannt, dass der dritte Satz von drei Kaskaden fortschrittlicher IR-6-Zentrifugen, die kürzlich am Nuklearstandort Natanz installiert wurden, nun betriebsbereit seien. Am Montag behauptete die Internationale Atomenergiebehörde in einem vertraulichen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, dass Iran die geplante Entwicklung der Urananreicherung mit fortschrittlichen Zentrifugen vorantreibe und nun noch weitergehen wolle. Dem Bericht zufolge habe Iran der Internationalen Atomenergiebehörde mitgeteilt, dass man beabsichtige, die dort bereits geplanten 12 Zentrifugen um drei Kaskaden von IR-2M-Zentrifugen zu erweitern. Eine Kaskade von IR-4-Zentrifugen und 6 IR-2M-Zentrifugen, die am 31. August noch nicht fertiggestellt waren, seien jetzt vollständig installiert, aber noch nicht zur Anreicherung verwendet worden, heißt es in dem Bericht der Agentur. Palästina. Israelisches Vorgehen in besetzten Gebieten ist organisierter Staatsterrorismus. Der palästinensische Ministerpräsident hat die Brutalität des israelischen Regimes gegen die Palästinenser in den besetzten Gebieten aufs Schärfste verurteilt und die internationale Gemeinschaft aufgefordert, ihr Schweigen gegenüber den Verbrechen dieses Regimes zu brechen. Was vor Ort passiert, ist organisierter Staatsterrorismus, für den das israelische Regime allein verantwortlich ist, sagte Mohammad Shatayeh am Montag in einer Kabinettssitzung in Ramallah. Die Welt darf gegenüber den Verbrechen, die die Besatzermilitärs in den Städten, Dörfern und Flüchtlingslagern als Teil einer systematischen Politik des Tötens um des Tötenwillens begehen, nicht schweigen, so Shatayeh. Der palästinensische Ministerpräsident bezeichnete die internationale Haltung gegenüber den israelischen Gräueltaten als eine Ermutigung für die Besatzung und fügte hinzu, dass nur die Verurteilung oder Besorgnis nicht ausreichten, um diese Verbrechen zu stoppen, da Mütter und Väter ihre Angehörigen verlieren, deren Leichen auf eine in der Geschichte beispiellose Art und Weise behandelt werden, während Razzien, Siedlerterrorismus und Angriffe auf Menschen und ihr Eigentum andauern und ihre heiligen Stätten entweiht werden. Bisher wurden in diesem Jahr mehr als 100 Palästinenser von israelischen Militärs erschossen, was die Vereinten Nationen als zunehmende Gewalt in den besetzten Gebieten bezeichnet haben. UN lehnen russischen Antrag auf geheime Abstimmung über Angliederung ukrainischer Gebiete ab. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen lehnte den Antrag Moskaus ab, ein geheimes Referendum über die Angliederung ukrainischer Gebiete an Russland abzuhalten. Referenden über die Angliederung von Teilen der Ostukraine an Russland wurden kürzlich in dieser 4 ostukrainischen Regionen abgehalten, woraufhin die russische Duma am Montag letzter Woche einstimmig einen Gesetzentwurf über die Annexion von 4 Regionen der Ukraine, Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, von Russland annahm. In diesem Zusammenhang hat der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch vergangener Woche ein Gesetz unterzeichnet, das die Annexion der 4 Regionen Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischschja an Russland genehmigt. Die Nachrichtenagentur Reuters teilte mit, die UN-Generalversammlung habe den Antrag Russlands auf eine geheime Abstimmung abgelehnt und gab in einem Bericht bekannt, dieses internationale Gremium hat mit 107 Ja-Stimmen beschlossen, eine öffentliche Abstimmung über das Referendum der Angliederung von 4 Regionen der Ostukraine abzuhalten. Diese Abstimmung soll in dieser Woche durchgeführt werden. In der Entscheidung, die am Montag zur öffentlichen Abstimmung gestellt wurde, sollen sich nur 13 Länder dagegen ausgesprochen haben, weitere 39 enthielten sich und der Rest, einschließlich Russland und China, gaben keine Stimme ab. Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebezja, stellte am Montag die Bemühungen in Frage, Moskau bei einer Sitzung zu verurteilen und sagte, Russland argumentiert, dass es durch westliche Lobbyarbeit zu schwierig werden könnte, wenn Positionen öffentlich geäußert werden. Nachdem die Generalversammlung am Montag beschlossen hatte, eine öffentliche Abstimmung über den Resolutionsentwurf abzuhalten, versuchte Russland sofort, das Gremium zu einer erneuten Prüfung der Angelegenheit zu bewegen, was jedoch entschieden abgelehnt wurde. EU bemüht um algerisches Gas, um Energie aus Russland zu ersetzen. Die Energiekommissarin der EU gab bekannt, Algerien wird wahrscheinlich neue Gasfelder erschließen, um die Gasexporte nach Europa zu steigern. EU-Energiekommissarin Kadri Simpson schrieb am Montagabend in einem Tweet, Algerien wird wahrscheinlich neue Gasfelder nutzen, um seine Produktion zu steigern und um mehr Gas in die Europäische Union zu exportieren. Simpson fügte hinzu, die Europäische Union und Algerien arbeiten in einer starken Partnerschaft im Energiesektor zusammen. Sie sprach auch über den Wunsch der Europäischen Union, die Beziehungen zwischen Algerien und der EU im Energiebereich auszubauen und die Partnerschaft des grünen Kontinents mit Algerien zu stärken und fügte hinzu, der Zweck meiner Reise nach Algerien in dieser Woche war auch dieses Thema. Die EU-Energiekommissarin hatte am Sonntag ihren zweitägigen Besuch in Algerien begonnen. Diese Reise basiert auf den Bemühungen der Europäischen Union, Energiequellen zu diversifizieren und die Abhängigkeit von Importen fossiler Brennstoffe aus Russland zu verringern. 2015 unterzeichneten die Europäische Union und Algerien eine strategische Partnerschaft im Energiebereich mit dem Ziel, die Zusammenarbeit im Bereich Erdgas zu verstärken. Algerien ist der fünftgrößte Exporteur von Erdgas in die Europäische Union, sodass die Mitgliedsländer dieser Union im Jahr 2021 etwa 8,2% ihres Gesamtbedarfs aus Algerien bezogen haben. Laut Simpson ist die Europäische Union der größte Importeur von algerischem Gas. Ukraine stoppt Stromexporte nach Europa. Das ukrainische Energieministerium hat den Stromexport nach Europa wegen der russischen Raketenangriffe gestoppt. Die russischen Raketenangriffe, die Wärmekraftwerke und Umspannwerke trafen, zwängen die Ukraine, ihren Stromexport ab dem 11. Oktober 2022 einzustellen, um ihr Stromnetz zu stabilisieren, gab das ukrainische Energieministerium am Montag auf Facebook bekannt. Energieminister Hermann Haluschenko sagte, dass die Angriffe auf das Energiesystem die größten Angriffe während des gesamten Krieges seien. Nach den neuesten massiven russischen Raketenangriffen in vielen Teilen der Ukraine sind noch etwa 300 Ortschaften ohne Strom, wie die ukrainischen Zivilschutzbehörden in Kiew mitteilten. Nach der Explosion auf der Krimbrücke hat Russland am Montag Kiew mehrmals angegriffen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine vorgeworfen, die Krimbrücke, die Russland mit der Halbinsel Krim verbindet, in die Luft gesprengt zu haben. Es besteht kein Zweifel, dass dies ein terroristischer Akt ist, der darauf abzielt, zivile russische Infrastruktur zu zerstören, sagte Putin am Sonntag bei einem Treffen mit dem Leiter eines Untersuchungsausschusses in Moskau, der den Vorfall untersucht. Die Ukraine hat die Verantwortung für die Explosion nicht übernommen. Der ukrainische Präsidentenberater Mikhailo Podolyak hat jedoch in einer Twitter-Nachricht erklärt, dass die Explosion erst der Anfang sei. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 22 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 15 Grad, Mashhad 17 Grad, Isfahan 19 Grad, Shiraz 20 Grad und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen zwei Dörfer aus der Provinz Korkiluye und Boy Ahmad im Westen Irans vorstellen. Nämlich die Dörfer Karik und Morin, zwei Ortschaften, die in früheren Zeiten an der achämenidischen Route lagen und daher sehr berühmt waren. Heute zählen sie wegen ihrer schönen Aussichten und Naturlandschaften zu den touristischen Ortschaften der Gegend. Das Dorf Karik, das rundherum von Dena-Gebirge umgeben ist, liegt 15 Kilometer südwestlich von Sisacht bis zur Stadt Yosud, sind es rund 25 Kilometer. Es liegt 1700 Meter über dem Meeresspiegel und hat im Frühling, Sommer und Herbst ein gemäßigtes Klima. Im Winter ist es kalt und trocken. Der Fluss Karik fließt auch durch diese Gemeinde. Die Ortschaft ist eine der ältesten Gemeinden Denas. Schon vor Einwanderung der Arier in Iran lebten dort Menschen. Die alte Route der Achämeniden lag 15 Kilometer vom Dorf entfernt. Die Bewohner von Karik sprechen Lorisch und sie sind schiitische Muslime. Laut letzten durchführten Statistiken im Jahr 2006 leben in dieser Gemeinde 3.882 Personen. Wirtschaftlich gesehen stützt sich Karik auf Landwirtschaft, Viehzucht und Gärtnerei. Ein Teil der Einwohner ist im Dienstleistungsbereich und in der Herstellung von Kunsthandwerk tätig. Zu den landwirtschaftlichen Produkten zählen Reis, Weizen, Gerste und Linsen und aus den Obstgärten erntet man Trauben, Pfirsiche, Kirschen und Aprikosen. Es werden auch Milchprodukte wie Milch, Joghurt und getrockneter Quark gewonnen, sowie noch Viehfett. Die Frauen beschäftigen sich mit dem Knüpfen von Teppichen und Kelims und helfen somit ihrer Familie. Das Gebirgsdorf Karik liegt auf einem nicht sehr steilen Abhang und hat eine zentierte Wohnstruktur. Die meisten Häuser sind einstöckig mit dicken Mauern. In der alten Struktur schaffen die Holzhäuser mit ihrer interessanten Architektur und den kleinen Bachlein, die durch die Gassen fließen, ein einzigartiges Bild. Die alten Häuser sind aus Holz, Lehm und Rotziegeln gebaut worden, wobei man allerdings bei den neuen Bauten moderne Baumaterialien wie Stahlträger, Zement und Ziegel verwendet. Jedes Haus hat ein Lager für Getreide, Futter und Brennholz. Es besteht aus Zimmer und Wohnzimmer, Küche, WC und Bad sowie einer Terrasse und dem Stall für das Vieh. Das Holz, die einzige Brennstoffquelle ist, gibt es ein eigenes Lager für Brennholz. Das Dorf Karik hat sehr viele touristische Gelegenheiten. Das gute Klima in dieser Ortschaft, das auf seine Lage in den Tälern zurückzuführen ist, und die gute Erreichbarkeit von Sisacht führen viele Reisende in dieses Dorf. Besonders auch deshalb, weil man von hier aus den Dena-Gipfel erklicken kann. In den ersten Monaten des Jahres kommen viele Touristen zu dem Fluss, denn dort gibt es viele Bäume, Weintraubengärten und Reisfelder sowie kleine Bäche und auch ein Fischzuchtbecken. Die schöne grüne Aussicht und die vielen Eichen machen aus dieser Gegend eine attraktive Landschaft. Als weitere Attraktionen kann man auf die Wanderung der Nomaden in der Provinz von ihrem Winterquartier zu den Sommerquartieren hinweisen. Zu den religiösen Anziehungsorten zählen Imam Sadeh Asrar, Imam Sadeh Isaac, Imam Sadeh Ali und Shah Nematullah. Die meisten Bewohner von Karek tragen lorisch bachtiadische Trachten. Die Mädchen des Dorfes ziehen bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder Festen schöne und bunte Kleider an. Man erreicht das Dorf durch eine asphaltierte Straße von Yosud und Sisacht aus.
Das Dorf Morin ist eines der vielen Dörfer aus der Provinz Kurkiluye und Boir Ahmad. Es liegt 36 Kilometer nördlich der Stadt Gachsaran und 198 Kilometer südöstlich von Yosuj in einer Höhe von 1080 Meter über dem Meeresspiegel. Im Norden dieser Gemeinde erhebt sich der Berg Wali Ganj und im Südwesten der Berg Kardi. Der Fluss Shah Bahram fließt vom Nordosten durch das Dorf. Das Klima ist in der Ortschaft im Frühling und im Herbst angenehm, im Sommer jedoch relativ warm und im Winter kalt und trocken. Die Bewohner von Morin sprechen Lurisch und sie sind schiitische Muslime. Die Schuschroute, die in der achämenidischen Zeit Richtung Persepolis und Bishapur führte, lag 7 Kilometer entfernt von dieser Gemeinde. Das Einkommen der Dorfbewohner von Marin beruht auf Landwirtschaft, Viehzucht, Gärtnerei und dem Dienstleistungsbereich, aber auch auf dem Kunsthandwerk. Ein Teil der Einwohner sind traditionelle Hirte oder Viehzüchter. Sie ziehen Ende April in ihre Winterquartiere und kommen Ende September wieder in die Sommerquartiere zurück. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten zählen Weizen, Gerste und Gemüse. Von den Obstgärten erntet man Granatäpfel und Zitronen. Da in diesem Dorf Viehzucht betrieben wird, gibt es auch sehr viel Fleisch, Milchprodukte wie Joghurt, Butter, getrockneten Quark, Ayran und auch Viehfett. Die Frauen und Mädchen von Morin stellen neben ihren landwirtschaftlichen Tätigkeiten auch Handarbeits wie Kilims, kleine Teppiche und Jojims her. Das Dorf Marin befindet sich auf einem nicht sehr steilen Berghang und hat eine zentrierte Wohnstruktur. Die Häuser haben flache Dächer, Balkons, kleine Fenster und dicke Wände. Die Mauern sind oft mit Stroh und Lehm bedeckt. Die meisten Bauten liegen südlich und sind aus Stein, Ziegel, Lehm, Rotziegel und Holzbalken errichtet worden. Die Gassen sind breit und gut begehbar. Das Dorf wird jährlich wegen seines guten Klimas und der schönen Aussicht von vielen Besuchern und Naturliebhabern besucht. Die hohen Wälder sind im Frühling und im Sommer gute Orte, um sich erholen zu können. Auch die Gegend nahe des Sees Kosar zählt zu den touristischen Attraktionen von Marin. Der See hinter dem Staudamm, der 17 Kilometer von Marin entfernt ist, ist ein passender Ort für verschiedene Wassersportarten. In der Region gedeihen vielfältige Heilpflanzen wie Tragant, Buritsch und Stiefmütterchen. Auch diverse Tiere und Vögel sind dort zu sehen, so zum Beispiel Wölfe, Füchse, Hasen, Gämsen, Wildschweine, Falken und Rebhühner. Da in Gachsaran die Temperaturen im Sommer oft bis zu 40 Grad ansteigen, sind die kühlen Bächlein und die schönen grünen Gärten in dieser Gegend gute Erholungsgebiete. Um in das Dorf Morin gelangen zu können, muss man über eine asphaltierte Strecke von Gajsoran losfahren.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Manoochehre Taherzadeh mit dem Titel Kutsch. Das heißt Auswanderung.
تال خیگریه تو صدام نشسته بکس خیس فریاد تو گلوم شکسته گوش من از همیشه چاره آخرینه سخت لحظه های رفتن میدونم سخت در خودم شکستن میدونم با یه دنیا غم و فریاد رو لبام سخت از هیچی نگفتن کاش میشد هجرت من فرصت بیداری باشه نمیخوام روز و شبم این همه تکراری باشه کاش میشد هجرت من فرصت بیداری باشه کوچه من از همیشه چاره آخر
طعم تلخ گریه تو صدام نشسته، بغض خیس فریاد تو گلوم شکسته. کوچه من از همیشه چاره آخرینه، پای عبورم اما زنجیری زمینه.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Leichtes Transportflugzeug Simurgh – eine Veränderung im Bereich Lufttransport der Armee. Weiterhin guten Empfang.
Die Bedeutung und der Stellenwert des Lufttransports für Logistik, Fracht, Personal sowie militärische Unterstützungseinsätze hat sich in den letzten Jahren aufgrund regionaler und globaler Erfahrungen verdoppelt. Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran haben angesichts der Erfahrung des auferlegten Krieges durch den Irak sowie der jüngsten Kriege in Syrien und im Irak die Notwendigkeit verspürt, ein neues Transportflugzeug zu entwickeln, das verschiedene Missionen gut und effizient ausführen kann. Gegenwärtig sind Transportflugzeuge wie die F-27 Fokker seit Jahrzehnten im Einsatz und ihre Erneuerung erscheint notwendig. In dieser Hinsicht hat die Abteilung Luftfahrtindustrie des iranischen Verteidigungsministeriums mit der Konstruktion und dem Bau von leichten Simurgh-Transportflugzeugen einen großen Schritt getan. Das Design und der Bau dieses Flugzeugs haben einen erheblichen Einfluss auf die Deviseneinnahmen, die Kostensenkung, die direkte und indirekte Beschäftigung von Arbeitskräften, die Verwirklichung der Widerstandswirtschaft im Bereich des Verteidigungsministeriums sowie bei der Bündelung der nationalen Kapazitäten für die Produktion strategischer und technologischer Produkte und der technologischen und industriellen Entwicklung gehabt. Die Herstellung dieser Flugzeuge beschleunigt auch den Eintritt der Luftfahrtindustrie des Landes, insbesondere der Streitkräfte, in die Gemeinschaft der Hersteller von schweren und fortschrittlichen Transportflugzeugen. Gleichzeitig ist dieses heimische Produkt ein Symbol für den wissensbasierten Fortschritt Irans. Mit der Entwicklung seiner Produktionslinie sind wir Zeuge der professionellen Leistung des Landes in der Luftfahrtindustrie, bei der Herstellung fortschrittlicher Ausrüstungen sowie der Anfertigung von Produkten mit fortschrittlicher Technologie und letztendlich der Entwicklung der Luftfahrtindustrie des Landes und der wissensbasierten Unternehmen auf internationaler Ebene. Das leichte Transportflugzeug Simurgh, gebaut von der Organisation der Luftfahrtindustrie des Verteidigungsministeriums, wurde am 19. Mai 2022 in Anwesenheit des Verteidigungsministers Brigadegeneral Mohammad Reza Ashtiani, des Vizepräsidenten für Wissenschaft und Technologie, des Leiters der Zivilluftfahrtorganisation, einer Gruppe von Stellvertretern, hochrangigen Kommandeuren und Mitarbeitern der Organisation der Luftfahrtindustrie des iranischen Verteidigungsministeriums im Iran Flugzeugbauunternehmen HESA in Shahinshahr, Isfahan, vorgestellt. Brigadegeneral Ashtiani beschrieb bei dieser Veranstaltung die klimatischen und geografischen Bedingungen Irans und die unvermeidliche Notwendigkeit für das Land, ein Transportflugzeug zu besitzen, und sagte: Im großen islamischen Iran besteht aufgrund der geografischen Lage und der regionalen Ausdehnung immer die Gefahr, mit verschiedenen Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Bränden, Erdbeben und dergleichen konfrontiert zu werden. Daher werden leichte Transportflugzeuge zusammen mit Rettungshubschraubern eine große Hilfe sein, um den Menschen, Behörden sowie staatlichen und militärischen Organisationen zu dienen. Das Simurgh-Transportflugzeug ist das Ergebnis der Neugestaltung und Entwicklung des Flugzeugs der gleichen Generation, Iran 140, welches das iranische Modell des in der Ukraine hergestellten Flugzeugs Antonov 140 ist. Dieses Flugzeug wurde in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der Staats- und Militärapparate sowie unter Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen des Landes und gemäß den internationalen Standards und Vorschriften des Verteidigungsministeriums und wissensbasierter Unternehmen entworfen und produziert. In den letzten Jahren wurden alle Boden- und Flugtests der Simurgh-Transportflugzeuge von den Experten der Luftfahrtindustrie des Verteidigungsministeriums durchgeführt, die auch das Antriebssystem überprüft haben. Obwohl das leichte Transportflugzeug Simurgh in seiner Struktur seinen Konkurrenten ähnlich ist, sind das Avionics-System, der Flugzeugantrieb, die neuen Teile und die Manövrierfähigkeit nicht mit ähnlichen Modellen vergleichbar. Das Simurgh-Modell wurde von iranischen Experten gebaut und neu gestaltet und hat die Grundlage und das Wissen für Design und Bau von fortschrittlicheren Flugzeugen geschaffen. Die Besonderheiten der Simorgh-Transportflugzeuge sind ihre Leichtigkeit, angemessenes Frachtvolumen, geeigneter Flugradius, Eignung für die klimatischen Bedingungen Irans, die Fähigkeit, auf kurzen Landebahnen und Landpisten zu landen und zu starten, die Eignung als Luftambulanz sowie die Geschwindigkeit dieses Flugzeugs. Das Design und der Bau von Simorgh-Transportflugzeugen kann angesichts des Umfangs der vorgenommenen Änderungen im Vergleich zum Basismodell als eines der wichtigsten Luftfahrtindustrieprojekte des Landes betrachtet werden, das von iranischen Flugzeugbauunternehmen umgesetzt wurde. Es ist ein Projekt, das neben seinem Hauptbeitrag zur Wissenserweiterung des Landes über die Konstruktion und den Bau eines Transportflugzeugs auch zur Ausbildung einer beträchtlichen Anzahl von Ingenieuren im Bereich der Luft- und Raumfahrt führte. Wie bereits erwähnt, werden in naher Zukunft Flugtests mit Simorgh-Flugzeugen durchgeführt. Tests, welche die Genauigkeit des technischen und analytischen Prozesses dieses Projekts unter Beweis stellen werden. Ein Blick auf die optischen Merkmale von Simorgh-Transportflugzeugen macht deutlich, dass dieses Flugzeug große Unterschiede zu iranischen Passagierflugzeugen aufweist und iranische Ingenieure ein Transportflugzeug mit einem neuen Design entsprechend den Bedürfnissen des Landes gebaut haben. Mit der Enthüllung des Simorgh-Flugzeugs nutzten einige Leute diesen Anlass, um zu bemängeln, dass Simorgh dasselbe sei wie das iranische Antonov-Modell Iran 140, während eine detaillierte Untersuchung dieses Flugzeugs und die veröffentlichten Bilder zeigen, dass die Neugestaltung und Produktion von Simorgh einen komplexen und präzisen Prozess durchlaufen hat, um schließlich zum Endprodukt, einem leichten Transportflugzeug, zu führen. In der Luftfahrtindustrie erfordert das Vornehmen kleinster Änderungen an Flugzeugen hohes technisches Wissen sowie sehr strenge Tests. Dementsprechend wurden Projekte definiert, um dieses Flugzeug als leichtes Transportflugzeug sowie als Seeüberwachungsflugzeug einzusetzen. Das leichte Transportflugzeug Simorgh verfügt über zwei Turboprop-Triebwerke, wodurch es eine Höchstgeschwindigkeit von 530 km pro Stunde erreichen und Entfernungen bis 3900 km zurücklegen kann. Dieses Flugzeug kann mit einer Startbahn mit einer Länge von mindestens 1450 Metern starten und auf einer Landebahn mit einer Länge von mindestens 900 Metern landen und kann bis zu 6 Tonnen Fracht transportieren. Diese Eigenschaften machen Simorgh im Vergleich zu ähnlichen Modellen zu einer guten Option für dessen Einsatz in militärischen und kommerziellen Transportflotten. Ein äußerlicher Vergleich zwischen Iran 140 und Simorgh zeigt Änderungen in der Struktur, insbesondere im hinteren Teil Leitwerk, welche die Hinzufügung einer beweglichen Ladetürrampe und Änderungen beim horizontalen Seitenruder des Flugzeugs umfasst, einschließlich horizontaler Stabilisatoren und beweglicher Steuerflächen, Höhenruder. Der erste Teil, der verändert wurde, ist der hintere Teil des Flugzeugrumpfes. Aufgrund der geplanten Hinzufügung einer beweglichen Ladetürrampe musste dieses Flugzeugteil neu entworfen und hergestellt werden. Dies war die Hauptaufgabe des Konstruktionsbüros der HERSA, kurz von Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, und erforderte präzise aerodynamische und strukturelle Berechnungen. Dies, ohne das Unternehmen Antonov zu tun, zeigt die großartige Leistung der iranischen Ingenieure im Verteidigungsministerium. Andererseits musste aufgrund der Tatsache, dass der hintere Teil des Flugzeugs im Vergleich zu Iran 140 große Änderungen erfahren hat, die Produktion dieses Teils des Rumpfes einschließlich der Befestigungsvorrichtung ebenfalls neu hergestellt werden. In Anbetracht der Tatsache, dass der hintere Teil des Rumpfes des Seymour-Transportflugzeugs vollständig neu geschaltet und umkonstruiert wurde, mussten infolge dieses neuen Designs auch andere Teile, die mit diesem Teil interagieren, Änderungen unterzogen werden. Einer dieser Teile ist der horizontale Stabilisator des Flugzeugs, welcher bei Seymour-Transportflugzeugen im Vergleich zu Iran-140-Flugzeugen erhebliche Unterschiede aufweist, sodass wir bei Iran-140-Flugzeugen eine V-förmige Gestaltung sehen, während dieser Stabilisator bei Seymour-Flugzeugen flach ist. Die Installation einer beweglichen Ladetür oder Rampe zum Ver- und Entladen der Fracht ist ein weiteres Merkmal der Seymour-Transportflugzeuge. Aufgrund einer Ladekapazität, die bis zu 6 Tonnen ausgelegt ist, wurde auch der Innenraum neu gestaltet. Dieses Flugzeug kann nicht nur Standardcontainer transportieren, die zum Transport der Fracht verwendet werden, sondern auch eine Vielzahl von leichten Fahrzeugen. Die Installation von Sitzen für den Transport von Personal und Fallschirmjägern sowie der Einbau einer Trage sind weitere Punkte, die bei der Innenausstattung dieses Flugzeugs berücksichtigt wurden. Ein weiterer Unterschied zwischen Seymour und Iran 140, der auf die Änderung im Heck des Flugzeugs zurückgeht, ist der Einbau von 2 Seitentüren, damit Fallschirmjäger abspringen können, eine der Anforderungen beim Entwurf von Militärflugzeugen. Eine weitere wesentliche Änderung des Seymour gegenüber Iran 140 betrifft eine der wichtigsten Komponenten eines Flugzeugs, nämlich die Flügel. Durch die Änderung des Designs der Flügel von einer Trapezform bei Iran 140 zu einer rechteckigen Form beim Seymour wurde die Fläche der Flügel vergrößert, was auf eine spezielle Neugestaltung und Überarbeitung bei der Konstruktion dieses Flugzeugs hinweist. Obwohl die Vergrößerung der Flügelfläche einen größeren induzierten Luftwiderstand verursacht, hat sie auch Vorteile, einschließlich der Erhöhung der Kapazität der Treibstofftanks des Flugzeugs sowie der Verringerung der erforderlichen Start- und Landebahnlänge. Für das leichte Transportflugzeug Seymour kommen viele Missionen und Anwendungen in Betracht, von denen viele den Projektverlauf in der Zukunft bestimmen werden. Aber im Allgemeinen kann Seymour als eine gute Option für den Einsatz bei den Streitkräften, einschließlich der See- und Landstreitkräfte, angesehen werden. Diese Teilkräfte der iranischen Armee benötigen solche Möglichkeiten, um Truppen und militärische Ausrüstung zwischen Stützpunkten und Einheiten im Land zu transportieren. In Anbetracht der Tatsache, dass in der Vergangenheit die Seepatrouillenversion des Flugzeugs Iran 140 vorgestellt wurde, kann die Kombination aus Patrouillen und Erkundungsmissionen auf See sowie beim Transport als eine der Optionen beim Seymour-Projekt angesehen werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.